Jesus hat uns in der Bergpredigt unsere Abhängigkeit von ihm gezeigt. Er hat gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und er hat gesagt, so sollt nun ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und diese Worte sollen uns zu Jesus treiben. Ich meine, ich weiß, ich bin in mir selbst nicht vollkommen. Ich bin ein schwacher Mensch, ich bin nicht gerecht vor Gott. Und ich kann mich nicht zu Gott hinverdienen durch irgendwelche Werke oder irgendwas, was in mir ist. Und ich brauche Jesus, das, was er am Kreuz für mich getan hat. Ich brauche seine Gerechtigkeit, seine Vergebung, sein Werk am Kreuz für mich. Ich brauche ihn. Diese Bergpredigt, diese Worte Jesus sollen uns zu ihm hintreiben, aber auf der anderen Seite, sie leiten uns auch, wie wir als Jünger Jesu, als Kinder Gottes leben sollen. Und er lehrt uns, worauf es wirklich ankommt. Worauf kommt es an? Unser Herz. Unsere Einstellung in unserem Herzen. Unser Charakter. Heute wird der Herr Jesus uns lehren, wie wir als Jünger miteinander umgehen sollen. Mit unserem Nächsten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Vers 6, geht nicht, das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Richten oder beurteilen. Jesus sagt, wir sollen nicht richten. Wir sollen keinen kritischen Geist haben. Aber auf der anderen Seite sagt er, wir sollen sehr wohl unterscheiden in diesen Versen. Und diese Verse, wo Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, werden oft aus dem Kontext zitiert. Oft von Menschen, die in Sünde leben, bewusst von mir, in Unzucht oder Homosexualität oder was immer es ist. Werden zitiert von falschen Lehrern. Und sie sagen so in die Richtung, ja, du darfst nicht richten. Du sollst meine Taten, meine Lehren nicht in Frage stellen. Das ist kein Recht dazu, weil Jesus sagt, richtet nicht. Wir müssen tolerant sein, wir müssen alles akzeptieren. Aber als Christen, Jesus sagt uns, wir sind berufen, alle Menschen bedingungslos zu lieben, aber nicht, dass wir alles gutheißen, was sie tun oder sagen. Jesus sagt, wir müssen sehr wohl unterscheiden, wir müssen sehr wohl Menschen beurteilen. Hier im Vers 6 sagt er, gebt nicht das Heilige den Hunden. Sagt, ihr müsst Unterscheidung treffen. In Versen 15 bis 20 wird der Herr uns vor falschen Propheten warnen. Und er wird uns sagen, beurteilt sie an ihrer Frucht. An ihrer Frucht werdet ihr sie erkennen. Das heißt, wir sollen und wir dürfen richten in diesem Sinn von richtigstellen. Korintherbrief lesen wir wieder Paulus, die Korinther zurechtweist, weil es dort ein Gemeindemitglied gibt, das mit der Mutter seines Vaters in Unzucht zusammenlebt. Und der Paulus sagt, hey, das soll nicht so sein. Ihr sollt unterscheiden, ihr sollt richten in dieser Situation. Ihr sollt das richtig stellen, sollt damit umgehen. Und er ruft die Gemeinde zur Gemeindezucht aus. Sagt, duldet diese Sache nicht in eurer Mitte. Matthäus 18 lesen wir das, wir werden noch genauer darauf eingehen, wenn wir dorthin kommen, aber wo Jesus uns sagt, dass die Liebe es von uns fordert, dass wir einen Bruder, der vom Weg abgekommen ist, der in Sünde verstrickt ist, dass wir denen in Liebe helfen, zurückzukommen auf den richtigen Weg, auf den geraden Weg. Und so gibt es einen Platz, es gibt eine Notwendigkeit, in unserem Leben als Christen zu beurteilen, zu unterscheiden, zu konfrontieren, zu prüfen, zu richten. Und im Kontext hier in der Bergpredigt, es geht um unser Herz, es geht um unsere Einstellung, um unsere Motivation. Und wenn wir richten, wenn wir urteilen, dann sollen wir das aus Liebe tun, mit einem reinen Herzen, in Demut, mit Barmherzigkeit, um zu helfen. Und das ist, was Jesus hier anspricht. Er sagt, wir sollen richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir sollen nicht richten aus Selbstgerechtigkeit. So wie die Pharisäer, die gedacht haben, hey, wir sind die Superheiligen und wir dürfen auf alle anderen runterschauen und unsere eigenen Maßstäbe allen aufs Auge drücken. Wir sollen nicht richten mit diesem kritisierenden, mit diesem richtenden Geist. Nicht richten aus Selbstsucht. Diese Tendenz haben, den anderen schlecht zu machen, dass wir besser dastehen. Die Schwächen des anderen aufzuzeigen, damit wir geistlicher wirken. Wir sollen nicht den ganzen Menschen verurteilen, den ganzen Menschen fertig machen und sie verdammen, sondern nur seine Taten, nur seine Lehren, wie Jesus uns sagt. Und das können wir tun, ohne den Menschen selbst zu verurteilen. Wir können sagen, hey Bruder, ich liebe dich und wenn du weiter in die Richtung gehst, wird dir wehtun, wird dir schaden. Und ich kann urteilen in diese Richtung, aber ohne den Menschen selbst zu richten oder zu verdammen. Das ist ein Unterschied. Und manche Menschen sind solche Splitterjäger oder Sündenschnüffler, Fehlersucher, Fertigmacher, die immer rumrennen und immer kritisch sind und immer nörgeln, immer das Negative sehen, das Schlechteste annehmen. Menschen, die sich besser fühlen, überlegener fühlen, geistlicher fühlen, übergeistlich. Und dieses herablassende, gesetzliche Rumschnüffeln und Verurteilen von anderen. Sie kritisieren dich nicht aus Liebe. Nicht, weil sie um dich besorgt sind. Nicht, weil sie dir helfen wollen. Nicht um deinetwillen, sondern um ihretwillen. Aus Selbstsucht, aus Stolz. Sie sehen irgendwas, was sie an dir stört. Oder du tust etwas, was sie stört. Und sie greifen dich an und sie machen dich nieder. Lassen dich wissen, dass sie besser sind als du. Und was für ein Loser du bist. Ich meine, natürlich würden wir nie so etwas tun. Aber ich habe gehört, es gibt solche Leute. Ich meine, es gibt so Leute, so die anderen Ehemänner und die anderen Ehefrauen oder Kinder, Eltern, Arbeitskollegen, Geschwister. Ich hoffe, niemand von uns würde so in dieses Extrem reinfallen. Aber wenn wir ehrlich sind, ich meine, wir sind alle dann unschuldig geworden. Wir haben alle dann und wann in dieser kritischen, verurteilenden, hartherzigen Einstellung Menschen gerichtet. Ich bekenne mich schuldig. Ich weiß, ich habe das getan. Und Jesus sagt uns als seinen Jüngern, er sagt, richtet nicht auf diese Art und Weise. Die Bibel sagt sehr viel über falsches Richten. In Johannes 7, Vers 24 sagt uns der Herr, richtet nicht nach dem Schein, das heißt nach dem Äußeren oder auf Verdacht hin, sondern richtet gerechtes Gericht. Jakobus 2, 13 sagt uns, dass wir nicht unbarmherzig richten sollen. Johannes 8, Vers 15, richtet nicht nach dem Fleisch. Römer 2, 1, richtet nicht heuchlerisch. Da heißt es, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst und du, der du richtest, tust dasselbe. Jesus wird später noch mehr darüber sprechen, über diesen Balken in unserem eigenen Auge. Römer Kapitel 14, Verse 1 bis 3, da heißt es, denn Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Das heißt, wir sollen Menschen nicht nach unseren eigenen Überzeugungen richten. Dinge, die nicht unbedingt in der Bibel uns aufgetragen sind. Nicht unsere eigenen persönlichen Überzeugungen zum Maßstab machen für richtig und für falsch und für geistlich und ungeistlich. Römer 14, Vers 4 heißt es weiter, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Es soll nicht Gottes Platz einnehmen. Nicht verdammend. 1. Korinther 4. Verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Wir sollen nicht die Motive anderer richten, nicht die Absichten anderer verurteilen. Nur Gott kennt unser Herz. Und nur er kann da klar sehen. Wir sind aufgerufen, Taten zu beurteilen und Worte, Lehren zu prüfen am Wort Gottes, die Früchte von Menschen am Wort Gottes zu messen und zu beurteilen. Aber es ist uns verboten, Menschen selbst zu richten und Menschen zu verdammen. Davon spricht Jesus hier, wenn er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und jetzt wird er uns ein paar Gründe nennen, warum wir nicht richten sollen. In Vers 2, denn mit welchem Gericht ihr richtet werdet, ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Wir haben diesen Spruch, wie man in den Wald reinruft, so kommt es zurück. Wenn ich kritisch, lieblos, verdammen zu anderen bin, wenn ich überheblich bin, dann werden die anderen auch mir gegenüber kritisch sein, wenn ich fall. Und sie werden mir aufs Auge drücken, wenn ich meinen eigenen Standard mal nicht einhalten kann. Und wir sollen barmherzig sein, weil auch wir Barmherzigkeit brauchen. Das Zweite, was Jesus hier sagt, den zweiten Grund, den er uns gibt, warum wir nicht so richten sollen, ist, weil es heuchlerisch ist, wenn wir mit dieser Einstellung richten. Vers 3, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen? Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Christliche Liebe ist nicht blind. Aber bevor wir andere beurteilen oder richten können, müssen wir uns zuerst selbst richten, sagt Jesus. Wir müssen zuerst mit der Sünde in unserem eigenen Herzen, mit der Sünde in unserem eigenen Leben umgehen und ein reines Herz haben vor Gott. Sünde macht uns blind. Wir sehen nicht mehr klar. Und wenn wir so kritiksüchtig sind und nörgeln, verdammen, selbstgerecht sind, stolz sind, dann sind diese Dinge Lieblosigkeit. Und diese Dinge sind Sünde in unserem Leben. Und so wollen wir andere richtigstellen und sündigen dabei. Das funktioniert nicht. Diese Einstellung des offenbart, dass unsere eigene Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist. Und dass unser eigenes Herz nicht rein ist. Und wir sind blind. Dass wir blind sind unseren eigenen Sünden gegenüber. Sünde macht uns blind. Und wenn unser Herz verhärtet ist Gott gegenüber, dann können wir so unbarmherzig sein mit anderen. Und so lieblos, so kritisch mit anderen. Und wir wenden so leicht auf uns selbst einen anderen Maßstab an, als auf unsere Geschwister, auf unsere Mitmenschen. Sind so schnell. Andere zu verurteilen, aber unsere eigene Sünde zu entschuldigen. Und wir sagen, hey Bruder, du bist ein stinkiger Sünder, weil du rauchst oder was immer das ist, was ein Dorn in deinem Auge ist. Aber meine lieblose Haltung ist okay. So, weil mich hat Gott zu seinem Polizisten berufen. Und mein negatives Reden hinter deinem Rücken ist okay, weil das ist nur ein Mitteilen von Gebetsanliegen. Wir haben diese unterschiedlichen Maßstäbe. Wenn wir Sündenschnüffler sind und die anderen verurteilen in dieser lieblosen, stolzen Art und Weise, dann sind wir wie Leute, sagt Jesus, die mit einem riesen Balken in ihrem Auge herumrennen und sich und uns über den Splitter, der im Auge unseres Bruders ist, aufregen. Und diese Worte im Griechischen implizieren, dass dieser Splitter im Auge deines Bruders aus demselben Material ist wie der Balke, der aus deinem Augen raushängt. Wir sind alle Sünder. Und oft nerven uns gerade die Sünden am anderen am meisten, mit denen wir selbst am meisten kämpfen. Aber bevor wir andere beurteilen und richten, müssen wir uns selbst richten. Jesus sagt, Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Angenommen, dein Bruder oder deine Schwester hat wirklich einen Splitter in seinem Auge. Wirkliche Sünde, die sein oder ihr Leben zerstört, die sie verletzt. Nicht nur meinen eigenen Standard. Ach ja, er quetscht die Zahnbastertube und rollt sie nicht. Nicht deswegen, sondern nehmen wir an, er hat eine wirkliche Sünde in seinem Leben. Vielleicht hat er sogar gesündigt gegen mich und mich verletzt. Jesus sagt, ich muss mich zuerst selbst demütigen. Ich muss zuerst meine eigene Sünde bekennen. Vielleicht diese Bitterkeit, diese Unversöhnlichkeit, die in meinem Herzen ist, wo ich falsch reagiert habe auf die Verletzung des anderen. Diese lieblose, selbstsüchtige Einstellung in meinem Herzen bekennen. Ich muss zuerst diesen Balken aus meinem Auge rausziehen, um Gottes Herz und um Gottes Liebe für diese andere Person bitten. Und dann wenn ich ein reines Herz habe und Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit für diese andere Person, dann kann ich hingehen zu ihr und sie mit dieser Sünde konfrontieren und ihr helfen, in Liebe sie auf den rechten Weg zurückzuführen. Seht ihr, wenn ich mich von Gott reinigen habe lassen, diesen Balken rausziehen habe lassen, der Lieblosigkeit und des Richtens, ja, dann werde ich das tun, nicht aus Selbstsucht. Nicht aus Selbstsucht zum anderen gehen, weil er mich nervt. Oder weil ich besser dastehen will und ihn deswegen heruntermache. Sondern um des anderen willen. Weil ich ihn lieb habe. Weil ich das Beste für ihn will. Und ich werde es auf eine sehr diskrete, sehr sanfte, sehr ruhige Art und Weise tun. Splitter im Auge. Unser Auge ist sehr empfindlich. Man stellt sich vor, so ein Splitter im Auge, steckt der Splitter aus der Pupille raus und es tut weh. Es ist sehr verletzlich. Und wenn wir nicht vorsichtig einen Splitter entfernen, dann können wir mehr kaputt machen. Wir können diesen anderen Menschen mehr verletzen. Stell dir vor, ihr habt, was weiß ich, Holz geschnitten auf der Kreissäge und irgendwann ein Splitter kommt in euer Auge. Und ihr geht zum Augenarzt und die Tür geht auf und es kommt so ein Arzt rein, so ein Frankenstein, so ein Riesenbalken aus seinem Gesicht raushängen mit trüben, tropfenden Augen und mit einer Motorsäge in seiner Hand. Ich würde sagen, niemals werde ich mir von dir den Splitter aus meinem Auge rausziehen lassen. Hey, du rühr mich nicht an. Du wirst mir mehr wehtun. Wenn die Tür aufgeht und dann Arzt kommt rein mit Lächeln auf dem Gesicht, mit klarem Blick, einem liebevollen Blick, mit einer ruhigen Hand. Ich sage, okay, klar darfst du mir helfen. Weil, ich meine, ich verstehe, du willst mich heilen, du willst mein Bestes. Und ich weiß, dass dieser Splitter raus muss aus meinem Auge, der hat eigentlich nichts verloren. Ich weiß, dass es das Beste für mich ist. Okay, hilf mir, Doktor. Und Jesus impliziert hier, wenn du so ein Arzt bist, dann darfst du den Splitter rausziehen. Jesus sagt nicht, dass wir das nicht dürfen. Aber er sagt, zieh zuerst den Splitter aus deinem eigenen Auge. Oder den Balken, Entschuldigung. Weil dann wirst du klar sehen und dann darfst du den Splitter aus dem Auge deines Bruders sehen. Und es wird dann ein Segen sein für deinen Bruder und ein Segen sein für dich selbst. Was sind wir? Was bist du? Was bin ich? Bist du ein Frankenstein oder bist du ein liebevoller Augenarzt? Wie können wir es herausfinden? Was ist der Test? Ja, ein paar einfache Fragen. Schau in dein Herz, was ist in deinem Herzen? Was ist deine Motivation, den anderen zu kritisieren, den Fehler oder die Sünde deines Bruders, deiner Schwester aufzuzeigen? Und zweite Frage, bist du gewillt, deinem Bruder zu helfen? Bist du gewillt, ein Teil der Lösung des Problems zu sein? Ich meine, das ist, was Jesus getan hat. Als die Jünger sich versammelt haben, dort im Abendmahlsaal mit ihren stinkigen, schmutzigen Füßen. Jesus hat nicht gesagt, hey Leute, eure Füße stinken und sind schmutzig. Was seid ihr für einen Sauhaufen? Ich meine, wascht euch gefälligst. Hat er nicht getan. Sondern er hat sich umgürtet mit dem Handtuch. Er hat sich selbst gedemütigt. Er hat sich hingekniet, hat begonnen, diese stinkenden, schmutzigen Füße der Jünger zu waschen. Mehr als nur Worte. Wenn du nicht gewillt bist, auf die Knie zu gehen und dir die Zeit zu nehmen, diese stinkenden Füße zu waschen, dann glaube ich, hast du auch kein Recht, den anderen ihre stinkenden, schmutzigen Füße aufzuzeigen. Sieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Wir müssen liebevoll sein. Wir müssen einander tragen, bereit sein, einander zu dienen. Aber zweite Sache im Vers 6 ist keine naive Liebe, die wir als Jünger Jesu haben sollen. Wir brauchen Unterscheidungsvermögen und wir sollen unterscheiden. Jesus sagt, gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Paulus hat diese jüdischen Gesetzeslehrer, diese falschen Lehrer, Hunde genannt. Ich denke an ein Bild, was wir hier haben, wäre ein Priester im Heiligtum oder im Tempel, der dieses heilige Opferfleisch vom Altar dem Hund hinwirft. Oder diese kostbare Perle, die vor die Schweine werfen, die drauf rumtrampeln und das nicht zu schätzen wissen. Und wir wollen diese heiligen Dinge, das Wort Gottes, das Evangelium, wir wollen unsere Schätze, unsere Zeit, unsere Liebe nicht verschwenden, nicht zertrampeln lassen. Und manche Menschen wollen das Wort Gottes einfach nicht hören. Da brauchen wir Unterscheidung. Manchen Menschen, du erzählst ihnen von Jesus, vom Evangelium, das, was Jesus für uns getan hat, und sie machen sich nur drüber lustig. Und sie kommen nur immer wieder mit irgendwelchen Fragen um des Diskutierens willen, um sich zu provozieren und zu streiten. Und sie haben harte Herzen. Sie sind nicht gewillt, das irgendwie anzunehmen. Und manchmal müssen wir eine Entscheidung treffen und sagen, hey, solange du so eine Haltung hast, ist es vergebliche Mühe. Werfe ich das Heilige vor die Hunde, die drauf rumtrampeln. Manchmal kommen Menschen oder auch Paare. Zu Seelsorgegespräch um Seelsorgegespräch. Und sag sie nur das Wort Gottes. Hilfst ihnen, praktische Strategien zu entwickeln, praktische Schritte, um ihr Leben in Ordnung zu bringen. Ermutig sie, betest für sie. Aber sie haben eigentlich gar keine Absicht, sich zu ändern. Wollen gar nicht Gottes Willen tun. Manchmal muss man zu solchen Menschen sagen, ja. Wenn du nicht willst, kann jemand Gott dir helfen. Was wir hier tun, ist Zeitverschwendung. Es tut mir leid, komm wieder, wenn du gewillt bist. Manchmal gibt es Brüder und Schwestern, die bewusst in Sünde leben. Du sprichst immer wieder in Liebe mit ihnen und geduldig versuchst sie auf dem rechten Weg zurückzubringen, gehst persönlich hin, nimmst andere Geschwister mit, dann die Ältesten der Gemeinde, wie es in Matthäus 18, wie Jesus uns das sagt. Aber die Menschen haben gar keine Absicht umzukehren. Sie wollen gar nicht Gottes Willen tun, es ist ihnen egal, was der Herr sagt. Haben ein hartes, rebellisches Herz dem Herrn gegenüber. Und Gott sagt uns, irgendwann kommt dieser Punkt, wo es diese Trennung gegeben ist. Und wir sagen müssen, hey, du liebst ganz offensichtlich dem Herrn nicht. Und du willst eigentlich leben wie ein Ungläubiger. Und der Herr sagt uns, wir sollen sie aus der Gemeinde ausschließen, bis sie Buße tun. Und in Liebe mit dem Ziel der Wiederherstellung. Aber es gibt diese Zeiten, wo wir unterscheiden müssen, wo Trennung kommt. Wir sollen Menschen nicht vorschnell richten, aber wenn ein Mensch seinen Charakter offenbart, die Frucht in seinem Leben und die schlecht ist, und wenn seine Rebellion gegen Gott offenbar wird, und so sagt Jesus, wir sollen unser Heiliges auch nicht vor die Hunde werfen. Die Frage ist, wie können wir jetzt unterscheiden, was richtig ist, was dran ist, was weise ist? Wie können wir wissen, wann die Zeit für irgendeine radikale Entscheidung gekommen ist? Woher können wir wissen, wie wir mit Menschen reden sollen oder was wir tun sollen im Umgang mit ihnen? Und Jesus weist uns hier auf unsere Beziehung mit dem Vater hin. Der Vater will uns persönlich führen. Und will uns persönlich leiten. Vater sagt uns durch Jakobus, wenn jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Und er wird euch willig geben. Ich glaube, es ist kein Zufall hier, dass Jesus hier auf den Vater hinweist, auf unsere Beziehung mit ihm. Sagt im Vers 7, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht. Und ihr werdet finden, klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, Vater weiß, wie wir sind, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in dem Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Und die Zeit, in der das hier steht, ist eine andauernde Handlung, etwas, was wir ständig tun. Bittet immerzu, und es wird euch gegeben werden. Sucht fortwährend, und ihr werdet finden. Klopft ständig an, und es wird euch aufgetan werden. Herr spricht hier nicht von einer einmaligen Handlung, sondern es geht hier um Beziehung, um einen Lebensstil. Lebensstil in Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Und das Wunderbare ist, es ist beidseitig. Jesus bittet für uns. Jesus tritt ständig für uns ein. Römer 8, Vers 34. Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das ist, was Jesus gerade macht. Er bittet für uns. Jesus sucht uns Menschen. Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus klopft an. Offenbarung 3, 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ich mag das, Gott streckt sich nach uns aus und er will, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Gott wartet darauf, Gott ist so gewillt, uns zu begegnen. So gewillt, Gemeinschaft mit uns zu verbringen, uns zu führen, uns gemeinsam mit uns zu leben. Wir müssen nicht irgendwie Tanz aufführen, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir müssen nicht laut schreien. Aber wir sollen uns ausstrecken zu ihm. Das, was der Herr in dieser Konferenz, wo ich letzte Woche war, stark betont hat. Einfach diese persönliche Zeit mit ihm. Wie wichtig das ist. Persönlich mit ihm, mit Gott. Und wir werden so leicht abgelenkt davon. Und auch durch gute Dinge. Ich weiß aus meinem Leben, ich tendiere dazu, so ein Workaholic zu sein. Ah, tun, tun, tun. Ich bin oft wie die Martha und nicht so sehr wie die Maria. Und der Herr hat mir das wirklich neu aufs Herz gelegt. Wirklich diese persönliche Zeit mit ihm zu suchen. Persönliche Beziehung mit ihm zu pflegen und nichts dazwischen kommen zu lassen und sein ablenken zu lassen von dem, was wirklich zählt in unserem Leben. Ich meine, das ist es doch, worum es geht in unserem christlichen Leben. Unsere Beziehung mit Jesus. Christen heißt ein Leben in Beziehung mit dem lebendigen Gott, diese persönliche Zwiesprache mit ihm. Diese persönliche Führung von ihm. Das ist ein neuer Bund. Wir dürfen kommen mit Freimut. Und Gott streckt sich so sehr nach uns aus, aber er will, dass wir uns nach ihm ausstrecken, dass wir seine Nähe suchen, dass wir abhängig sind von ihm. Dass diese Beziehung mit ihm, dass das die eine Leidenschaft ist in unserem Leben, die unser Leben bestimmt. Und wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, dann fragt ihn. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr was tun sollt, dann lauft zu ihm. Er will uns stärken. Gott wird uns immer stärken, seinen Willen zu tun. Bittet, sucht, klopft. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, wie wir den Balken aus unserem eigenen Auge entfernen können. Vielleicht ist dieser Mangel an Liebe für deinen Partner oder für deine Kinder oder Eltern oder Arbeitskollegen, deinen Bruder, deine Schwester, was immer es ist. Vielleicht ist dieser Mangel an Liebe ein Zeichen für einen Mangel an Intimität mit Gott. Ein Zeichen, dass Gott dich näher in diese Beziehung mit ihm reinnehmen will. Lebst du, lebe ich, leben wir in Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wirklich bewusst in seiner Gegenwart. Bittest du, suchst du, streckst dich aus, klopfst du an. Ständig, immerfort. Nicht nur Sonntagmorgens oder Dienstagabend. Das ist unser Lebensstil. Beziehung mit Gott. Und das Geheimnis ist, wenn wir Zeit verbringen, in seiner Gegenwart, im Zwiegespräch mit ihm, in seinem Wort, wenn wir nachdenken über seine Natur, über seinen Charakter, dann wird er uns verändern. Wir werden ganz automatisch zu strahlen beginnen, so wie Mose. Im 2. Mose im Kapitel 33, wo der Herr sich ihm offenbart hat und er Zeit mit ihm verbracht hat und der Herr an ihm vorübergegangen ist und ihm gerade so viel gezeigt hat, wie er ertragen konnte. Aber Gott ist gewillt, uns so viel zu geben, wie wir aushalten können. Und Mose hat seinen Namen gehört, seine Natur erfahren, können wir sagen. Der Herr, Yahweh, der Gott, der uns erschaffen hat, aber der so interessiert ist an einer Beziehung mit uns. Gnädig und barmherzig. Langsam zum Zorn und reich an Gnade. Und während Mose diese Beziehung mit unserem wunderbaren Gott pflegt, fängt an, sein Gesicht zu strahlen. Das ist, was mit uns passiert, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. 2. Korinther 3,18 sagt uns, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Seht ihr, wir müssen nicht krampfhaft dringen, aus eigener Kraft uns zu ändern. Wir brauchen keine Heiligungsprogramme, die 10 oder 20 Punkte durchgehen müssen. Alles, was wir tun müssen, alles, was wir brauchen, ist, dass wir uns auf eine Sache konzentrieren. Oder besser gesagt, auf eine Person. Das ist unser himmlischer Vater. Das ist unsere Beziehung mit ihm. Verbring Zeit mit ihm. Verbring Zeit in seiner Gegenwart. Und diese Gemeinschaft mit ihm wird dich automatisch verändern. Er wird seine Wünsche auf dein Herz legen und er wird dich in seinem Leben mit verwandeln. Und er wird dich stärken durch den Heiligen Geist und dich führen und dir alle Weisheit geben und alle Unterscheidung geben, die du brauchst. Er ist mehr als gewillt, sich mit uns zu treffen, uns zu begegnen, uns zuzurüsten und zu führen. Aber er wünscht sich diese Gemeinschaft mit uns. Das ist der Schlüssel für unser Leben. Und deshalb sagt er, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch gegeben, aufgetan werden. Jakobus sagt uns, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Vers 8, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Gott sagt diese Dinge nicht zu allen Menschen, sondern zu seinen Kindern, zu denen, die ihn lieben. Und die sich mit ganzem Herzen nach ihm ausstrecken und die ihn zur Leidenschaft in ihrem Leben machen. Diese Verse sind kein Freibrief für die Selbstsüchtigen. Keine Bedienungsanleitung für irgendeinen Coca-Cola-Automaten Jesus. Wo wir unseren Glauben reinwerfen und proklamieren und im Namen Jesus beanspruche ich meinen Rolls Royce oder meinen Mercedes. Das ist nicht, worum es hier geht. Jakobus sagt weiter in dieser Stelle, er sagt, ihr bittet und ihr empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Diese Verheißung, und das ist eine sehr weite Verheißung, die Jesus uns hier gibt. Aber diese Verheißung ist an seine Jünger, an die, die sich selbst verleugnet haben, die sich selbst gestorben sind. Die, die ihm nachfolgen. Die Menschen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sein Wort an seine Kinder, die sich nach Gemeinschaft mit ihm ausstrecken und die von der Gemeinschaft mit ihm so geprägt sind, dass sein Wille zu ihrem Willen geworden ist. So sehr, dass sie nach seinem Willen bitten. Und Jesus sagt, wer nach meinem Willen bittet, dem wird gegeben werden. Dem wird gegeben werden. Alles, was wir nach seinem Willen bitten. Denen sagt er diese Worte. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Und dann dieses Bild, wenn ihr menschlichen Väter schon das Beste für eure Kinder wollt, und ihnen gute Dinge gebt, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater Gutes geben denen, die ihn bitten. In der Parallelstelle in Lukas sagt er, wird den Heiligen Geist, wie viel mehr wird er den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Das geht hier um geistliche Dinge offensichtlich. Wie viel mehr unser Vater. Das ist so revolutionär, das ist so wunderbar. Das ist euer Vater, Gott ist euer Vater. 15 Mal sagt Jesus in der Bergpredigt das, nennt Gott euren Vater oder dein Vater. Betet unser Vater im Himmel. Das ist mehr als, ich glaube, überall sonst in den anderen Evangelien gemeinsam. Euer Vater, dein Vater, unser Vater. Das war revolutionär für die Juden, die das gehört haben. Sie haben Gott niemals ihren Vater genannt. Aber Jesus sagt, das ist die Beziehung, er ist euer Vater. Und euer Vater wird für euch da sein. Und er wird euch versorgen mit allen guten Dingen, die ihr braucht. Mit Weisheit und Verständnis und Kraft und Führung und Liebe und geistlichen Gaben. Alles, was ihr braucht. Also deswegen kommt und bittet und sucht und klopft an. Und ihr werdet empfangen. Ihr werdet finden. Es wird euch aufgetan werden. Zum Schluss, hier kommt Jesus nochmal, macht nochmal eine Zusammenfassung von dieser Lehre, über die Einstellung, die wir haben sollen, unseren Mitmenschen gegenüber. Das, was die Menschen die goldene Regel genannt haben. Es wird oft sehr falsch interpretiert, falsch zitiert. Jesus sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Manche Menschen haben das genommen und haben gesagt, hey, das ist Gottes Plan der Erlösung. Nee, ist es nicht. Es ist nicht der Weg, wie wir gerettet werden. Wir können uns nicht den Himmel verdienen. Wir kommen nur in den Himmel durch das Werk Jesu am Kreuz für uns, wo er für unsere Sünden bezahlt hat. Und durch unseren Glauben, durch unser Annehmen von dem für uns persönlich. Diese goldene Regel, wenn wir es so nennen wollen, ist nicht Gottes Heilsplan. Aber es ist sein Prinzip für unser Zusammenleben mit anderen Menschen. Und ich glaube wirklich, dass es kein Zufall ist, dass dieser Abschnitt über das Gebet, über unsere Beziehung mit dem Herrn, zwischen diesen beiden praktischen Lehren hier steht, wie wir uns unseren Mitmenschen gegenüber verhalten sollen. Das ist der Schlüssel, wie wir so leben können. Jesus sagt uns nicht nur, was wir tun sollen, sondern er sagt uns eben auch, wie wir es tun können. Und der Schlüssel hier ist natürlich, dass wir nur so leben können in enger Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Nur so leben können in der Kraft des Heiligen Geistes, den er uns überreich gibt, wenn wir uns danach ausstrecken und bitten. Also wenn unsere Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist, dann ist sehr wahrscheinlich auch die Beziehung mit unseren Mitmenschen nicht in Ordnung. Und die werden nicht so gut laufen. Auf der anderen Seite, wenn meine Beziehung mit Gott okay ist, dann werde ich auch in der richtigen Beziehung sein mit meinen Mitmenschen und ich werde sie richtig behandeln. Die Menschen, die Gott mir in mein Leben gestellt hat. Aber diese Beziehung mit Gott, das ist das Wichtigste. Es ist das Zentrale in unserem Leben. Das ist das, was alles bestimmt. Vers 12 sagt, alles nun, was ihr wollt, was euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Es beginnt mit alles nun. Das heißt nun, das bezieht sich irgendwie auf das Vorhergesagte. Und diese Regel, tut ihnen, was ihr wollt, was euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin bestehen das Gesetz und die Propheten. Eigentlich mit anderen Worten dasselbe, was Jesus in Matthäus 22 gesagt hat. Wo er gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Aber das zweite ist ihm gleich, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und er hat auch gesagt, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Also wie kann ich meinem Nächsten lieben, wie mich selbst? Das ist einfach, sagt Jesus. Ich stelle einfach die Frage, wie möchte ich behandelt werden? An seiner Stelle. Wenn wir dieses Prinzip nehmen, werden wir gut und recht leben, werden wir unseren Nächsten lieben. Jesus hier sagt, geht weit darüber hinaus, über das, was die weisen Männer vor ihm gesagt haben. Große Rabbi Hillel oder Aristoteles oder auch Konfuzius haben dasselbe gesagt, aber negativ, passiv. Also wir haben diesen Spruch, was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Negativer Aspekt von dem, aber Jesus geht darüber hinaus, weit hinaus. Sagt, wahre Liebe ist mehr, es ist positiv, es ist aktiv. Nicht nur, dass wir nicht Böses tun, sondern dass wir Gutes tun. Dass wir segnen. Nicht nur, dass wir Menschen sind, die unseren Nächsten nicht bestehlen, sondern dass wir Menschen sind, die geben. Nicht nur, dass wir den anderen nicht hassen und nicht ermorden, sondern dass wir ihn lieben. Also kleine Hausaufgabe für heute. Denk mal drüber nach. Was wünschst du dir am meisten? Von deiner Frau, deinem Mann, deinen Eltern, deinen Kindern, deinen Arbeitskollegen, deinen Geschwistern. Was wünschst du dir am meisten? Und dann merkt ihr das jetzt. Und tu es weiter für ihn oder für sie. Und wisst ihr was, wir werden einen tollen Sonntag haben. Kann ich euch garantieren. Nicht nur wirst du ein Segen sein, sondern du wirst auch dadurch selbst gesegnet werden. Probiert es aus. Das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Prinzip. Es funktioniert immer. Lass uns beten. Lieber Vater, danke für deine klaren und einfachen Worte. Und Vater, ich danke dir wirklich für diese einfachen Prinzipien, die du uns gegeben hast. Dass wirklich unser Leben als Christen, wenn es auf den Punkt kommt, nicht kompliziert ist. Sondern dass wir nur auf eines schauen müssen. Auf dich, in enger Beziehung, nahe bei dir zu bleiben. Und dann die Nächsten so behandeln, wie wir uns selbst behandeln. Oder wie wir selbst behandelt werden wollen. Den Nächsten dienen wir uns selbst. Danke dafür, Herr. Und ich bitte dich, dass wir nicht nur Täter, Hörer sind deines Wortes, sondern dass wir auch Täter sind, solche, die es umsetzen. Wir bitten dafür um deinen Segen und um deine Kraft. In Jesu Namen.